38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Carina von Olymp Consulting.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Ja, heute sprechen wir mit einer echten Koryphäe in der Architektur. Barbara Posinke ist geschäftsführende Gesellschafterin des renommierten Architekturbüros RKW Architektur Plus und schon seit 35 Jahren in der Architektur zu Hause. Mit ihr sprechen wir über den Niedergang der kleinen und mittleren Städte in Europa und wie diese attraktiver gestaltet werden können. Wie sich versiegelte Flächen reduzieren lassen, was jetzt passieren muss, um die Bauwende voranzubringen und wie sich ihr Wirken in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Ich fand das Gespräch jede Minute wahnsinnig bereichernd und interessant und unterstütze ihre zukunftsorientierte Blickweise und ihre klaren Worte sehr. Deshalb viel Spaß beim Zuhören jetzt.
Ja, herzlich willkommen, Barbara, heute zu Gast bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Barbara. Wie immer starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Wer bist du eigentlich und was macht RKW Architektur Plus?
Ja, gute Frage. Natürlich über sich selbst zu sprechen ist das Schwierigste überhaupt, aber ich versuche das zusammenzufassen. Also ich bin Architektin in erster Linie und bin Partnerin bei RKW in Düsseldorf. Wir sind ein größeres Architekturbüro. Wir sind im Moment ungefähr um die 400 Mitarbeiter. Und was macht RKW? Ja, RKW und ich persönlich, wir sind sehr nah an der Realität in der Bauwirtschaft, in der Immobilienwirtschaft. Wir machen, bearbeiten, ausführen und vor allem auch schlüsselfertig Objekte für unsere Kunden seit 70 Jahren.
Sehr, sehr spannend. Seit 70 Jahren, also viel Firmenhistorie. Wir beide kennen uns ja jetzt schon ein bisschen und wir haben auch viel mit dem Thema nachhaltiges Bauen gemeinsam zu tun, was ich immer sehr, sehr gut finde und den Austausch da auch sehr schätze mit dir. Starten wir aber direkt mit dieser holistischen Frage, was bedeutet denn für dich gesprochen das Thema Nachhaltigkeit im Generellen in Bezug auf Gebäude und das Bauen?
Nachhaltigkeit bedeutet für mich definitiv die CO2-Reduktion beziehungsweise den CO2-Fußabdruck so minimal wie möglich zu gestalten. Das ist die Zahl, die wichtig ist für mich. Von der anderen Seite ist die Ehrlichkeit in der Nachhaltigkeit für mich wichtig. Denn wir sind, was Nachhaltigkeit anbetrifft, nicht ganz ehrlich zueinander. Und es kursieren verschiedene Ideen zur Nachhaltigkeit, die gar nicht nachhaltig sind sozusagen. Und ein Beispiel, wir sprechen über Holzhybridbauweise. Das hat also immer Professor Sobeck auch aufs Agenda genommen und hat gesagt, Vorsicht, Holzhybridbauweise ist über den ganzen Lebenszyklus gerechnet, wo die Holzbauteile, die geklebt sind, eben verbrannt werden, nicht nachhaltig. Und diese Zahl der CO2-Emissionen bei Holzhybridbauweise müssen ganz genau angeschaut werden. Und das ist ein Beispiel zu der Ehrlichkeit in der Nachhaltigkeit. Und das tangiert natürlich nicht nur die Bau- und Immobilienwirtschaft, sondern auch Mobilitäts, indem wir sagen, wir fahren Elektroauto, die fahren mit schmutzigem Strom, was aus Vergasung zum Beispiel herrührt oder noch schlimmer produziert durch Gas von LNG, der russischen Produktion. Also da gibt es, Nachhaltigkeit ist das Thema der Politik, der Wirtschaft, Ethik und Ästhetik. Das sind die drei Komponenten der Nachhaltigkeit, die wir gemeinsam lösen müssen.
Auf jeden Fall ein sehr komplexes Thema und du hast auf jeden Fall viele Punkte jetzt auch mal erwähnt, die da wichtig sind, die da auch zusammenkommen. Ich fand auch den Punkt Ästhetik, dass du den mit reinnimmst, wichtig und interessant. Jetzt bist du ja nicht erst seit gestern in der Architektur und viele kennen dich auch wahrscheinlich oder haben von dir gehört. Nimm uns doch mal gerne mit rein, wie bist du in den Bereich Architektur überhaupt gekommen? War das für dich schon immer klar, der Weg? Und wie hat sich dein Wirken auch in der Zeit verändert, wo du jetzt schon da bist als Architektin?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin ja schon seit 35 Jahren im Beruf und ich habe in Warschau studiert, auch meinen Master gemacht. Und meine Nachbarin war Architektin in Warschau und ich habe ständig gezeichnet und ununterbrochen gezeichnet in meinen jungen Jahren. Das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Und die Nachbarin sagte, oh, sie zeichnet so gut, sie muss Architektin werden. Und somit waren die Weichen gestellt. Meine Mutter hat gesagt, okay, gut, hört sich gut an. Und ich habe dann nach meinem schulischen Ausbildung habe ich in den Aufnahmeprüfung in Warschau bestanden und habe da Architektur studiert und meinen Master gemacht. Zwischendurch war ich in Deutschland, einen Wettbewerb gewonnen. Also das ist eine, wie gesagt, lebensfüllende Geschichte, die Wege, die ich beschritten habe. Aber so war das früher. Also so war die Geschichte. So bin ich zur Architektur gekommen. Und die zweite Frage war, wie hat sich dein Wirken in der Zeit verändert? Ja, ich habe natürlich jetzt nach 30 Jahren Praxis habe ich natürlich auch gelernt, dass Architektur vor allem in heutigen Zeiten nicht nur die Frage der Ästhetik ist. Die Ästhetik ist sozusagen das Ergebnis der komplexen Bemühungen um Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, vor allem Städtebau. Und die Ästhetik ist eben das Ergebnis dieser Bemühungen. Insofern bin ich in allen diesen Bereichen unterwegs, in Politik und Wirtschaft, also in verschiedenen Verbänden. Ich halte Vorträge auch zu Nachhaltigkeit. Und beschäftige ich mich auch mit der Ethik in dem Architekturberuf. Und das versuche ich auch hier bei mir, bei uns im Büro einzuführen.
Jetzt kenne ich dich auch genau aus diesen Bereichen, wie du es gerade gesagt hast. Du setzt dich dafür ein, dass die Nachhaltigkeit mehr Einzug erhält. Das Rheinische Postforum, wo wir gemeinsam dabei sind, da sprechen wir jetzt von der Stadt Utopien. Was ist für dich so der wichtige Punkt, weil du ja auch immer davon sprichst, wir müssen jetzt konkret umdenken und ich stehe ja da auch genau hinter deiner Meinung und sehe das auch so. Aber warum ist es für dich jetzt der wichtige Punkt? Was treibt uns gerade in der Baubranche so wirklich richtig um, was mit der Nachhaltigkeit natürlich auch zu tun hat, aber auch mit der Zukunftssicherheit im Allgemeinen?
Ja, wir bemühen uns um neue Wege und um die neuen Ideen zu den Innenstädten in unserem Zukunftswerkstatt in Form. Aber die Stadt sind wir. Und das ist für mich immer ganz wichtig zu sagen. Städte prägen wir selbst. Das ist kein Konstrukt, der von irgendjemanden quasi hervorgerufen wird, sondern die Städte formen wir, so wie wir leben, wie wir denken, wie wir einkaufen, wie wir verweilen. Und das ist ganz wichtig zu betonen, denn wir erleben gerade einen Niedergang der Klein- und Mittelstädte in Europa. Die Großstädte halten sich noch gut, aber ist die Frage, wie lange? Und die Klein- und Mittelstädte liegen da nieder mit Leerständen, mit Bevölkerungsfluktuation und so weiter. Insofern ist die Frage, was machen wir eigentlich, um diese Situation zu verändern? Wie kaufen wir ein? Wie kaufen wir online ein? Und nachdem wir online eingekauft haben, sind wir verwundert, dass in den Städten Leerstände herrschen und dass da keine Frequenz zu verzeichnen ist. Das ist der erste Aspekt. Das heißt, was machen wir, um die Städte zu stärken? Der zweite Aspekt ist natürlich die Resilienz der Städte. Das Thema Nachhaltigkeit ist vor allem das Thema der Stadtresilienz gegenüber der Erderwärmung und Klimawandel. Es ist wichtig, dass wir radikal umdenken und Städteumbau betreiben, weil so wie die Städte heute sind, können natürlich in der Hitze in den nächsten Perioden nicht standhalten. Und das bedeutet weniger Frequenz, das bedeutet auch weniger Umsatz, das bedeutet auch, dass der Handel aus den Erdgeschossen verschwinden wird, denn die Strahlungswärme in die Erdgeschosse in den Städten ist so enorm durch die versiegelten Flächen, dass keine Haustechnik kann diese Hitzelast abtragen. Insofern, wir müssen umdenken, wir sind schon viel zu spät und in anderen großen Städten, nicht Klein- und Mittelstädten, aber großen Städten, sind Masterpläne entwickelt worden, interdisziplinär mit vielen Fachleuten und da sind wir nicht nur Architekten, wo man, wie zum Beispiel in Barcelona, gerade jetzt Blöcke umsetzt, beziehungsweise Pläne über verschiedene Blöcke in der Stadt umsetzt, wo der Verkehr komplett rausgehalten wird und die versiegelten Flächen aufgerissen werden zugunsten der Begrünung. Da sind die radikalen Gedanken. Natürlich Schwarmstadt kommt da auch noch hinzu, also geht richtig in die Tiefe der Infrastruktur. Aber da sind eben die Gedanken, die jetzt woanders umgesetzt werden.
Sprichst auf jeden Fall sehr zentrale Herausforderungen an, vor denen wir in den Städten stehen. Und du sprichst aber auch ganz spannende Initiativen an, wie zum Beispiel Barcelona, die ich sehr interessant finde. Was gibt es denn für weitere positive Vorzeigeprojekte, die da vielleicht noch zu erwähnen sind? Was kann und passiert auch bereits, damit Städte wieder lebenswerter und auch frequentierter werden?
Zu erwähnen ist natürlich die Bürgermeisterin von Paris. Da bin ich ein großer Fan von ihr und verfolge sie überall, wo ich kann, sozusagen in den Social Media Medien, um zu sehen, welche neue Ideen die Bürgermeisterin entwickelt. Wie ihr wisst, da gab es jetzt eine Abstimmung gegen SUVs in Paris, aber der Masterplan, den sie entwickelt hat, ein kompletter Masterplan über Innenstadt von Paris, ist natürlich bemerkenswert, denn der entstand vor 5 Jahren und alle haben gesagt, das ist eine Utopie, das wird niemals, niemals umgesetzt werden. Und jetzt sind die Bagger da und jetzt ist die Baustelle da und jetzt werden tatsächlich diese Komponenten des Masterplanes umgesetzt, indem sie einfach den Verkehr drosselt und die Grünflächen erweitert. Und das Konzept geht natürlich betrifft nicht nur Erdgeschosse, sondern geht in die Tiefe bis zur U-Bahn und geht bis zum letzten Stockwerk der Champs-Élysées zum Beispiel. Und Champs-Élysées wird in 3-4 Jahren völlig anders aussehen als heute.
Schön, dass wir in Europa immer wieder sehen, dass oft in Paris einzelne Lösungsvorschläge kommen und irgendwie Paris 2050, Paris 2030 oder wie auch immer, oder jetzt das konkrete Beispiel, das du genannt hast, aufzeigen, wie man eben hier gut ansetzen kann. Aber was sind vielleicht auch aus deiner Sicht noch so die aktuellen Hürden auf die Gewerke gesprochen in der Baubranche? Wo können wir da ansetzen und welche Hürden existieren denn überhaupt auch aus deiner Sicht? Wo wollen wir vielleicht hin, damit das Ganze anders ist?
Also ich sehe genauso wie die Bauern in Deutschland die Hürden in der Bürokratie. Also wir sind überreguliert. Wir sind über- und überreguliert durch die Gesetzgebung in Deutschland, die veraltet ist. Und wir sind überreguliert durch zusätzliche Verordnungen der Europäischen Union. Also wir haben in Deutschland 700 Abgeordnete und in der Europäischen Union weitere 700, die jetzt über quasi Green Deals und Sonstiges entscheiden. Und da ist natürlich die Wirtschaft völlig verwirrt, weil die Gesetzgebung übereinander zu bringen, das europäische und deutsche Gesetzgebung, ist äußerst schwierig, daraus ein Fazit zu ziehen für sich und für eigene Geschäftsmodell. Insofern, das ist die größte Hürde. Man muss sich vorstellen, dass in Deutschland ein innovativer Baustoff, der CO2-reduziert ist, 3 Jahre braucht, um zugelassen zu werden. Und wenn wir über Bauwende sprechen und über Kreislaufwirtschaft, haben wir die Hürde der Gewährleistung, sodass die ausführende Firma die kreislauffähige Materialien gar nicht einbauen wollen, weil die keine Gewährleistung übernehmen und. Es gibt DIN-Normen, die veraltet sind und Regel der Technik, die nicht mehr anwendbar sind. Also das ist für mich die größte Hürde für uns.
Sicherlich sehr zentrale Hürden. Jetzt hast du ja schon gesagt, wir sind eigentlich schon mit dem ganzen Thema rund um den Klimawandel viel zu spät dran und da muss ein Umdenken stattfinden, um unsere Städte auch zu verändern. Wie wird sich denn aus deiner Sicht die Aufgabe einer Architektin, eines Architekten in Zukunft verändern? Welche Erwartungen gibt es und wie muss auch das Denken sich verändern?
Ja, das ist eine gute Frage und vor allem adressiert an junge Leute, denn die KI wird unsere Arbeit wesentlich ändern. Und wir sind schon im Umbruch und in manchen Architekturbüros gibt es mehr Programmierer als Architekten. Insofern, es wird ein radikaler Umbau der Architekturtätigkeit sich verändern, denn wir sind immer noch eine Manufaktur. Man muss sich vorstellen, dass jeder Strich auf dem Computer von der Hand gezogen wird, ne, in der Ausführungsplanung oder im Bauantrag. Und diese Tätigkeit wird demnächst, da bin ich ganz sicher, die KI übernehmen und wir werden uns wichtigeren Themen als sozusagen Ausführungsplanung und Standarddetails zuwenden und eben die grundlegenden Dinge des Städtebaus, der Ästhetik, der Nachhaltigkeit festlegen als Architekten. Und diese Zusammenarbeit mit KI kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es bleibt viel mehr Zeit für wesentliche Dinge, um darüber nachzudenken, wie wir unsere Architektur gestalten, wie wir den Städtebau vor allem auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit in den Städten, wie wir das besser machen können und viel mehr miteinander reden.
Viel mehr miteinander reden. Jetzt habe ich zum Glück wieder diese schöne Frage für dich, wo ich sage, da bin ich immer sehr gespannt, weil die einzelnen Personen sehr unterschiedlich darauf antworten. Die letzte Frage bei uns ist die Frage, dass ich dir jetzt einen fiktiven Zauberstab in die Hand gebe, und zwar den 38% Zauberstab. Und mit dem darfst du dir jetzt mal so richtig kreativ, weil du ja davor meintest, wir haben über Hürden gesprochen, wir haben über Lösungsansätze gesprochen, aber jetzt darfst du quasi ohne jegliche Regulatorik, ohne jegliche Bürokratie diesen Zauberstab in die Hand nehmen und eine Sache in den Städten der Welt oder vor allem auch in Deutschland zaubern, die dann für immer gilt und für immer bleibt. Was wäre das?
Ja, das ist das, lieber Lars, liebe Carina, was wir bei der Rheinischen Post immer wieder gemeinsam thematisieren. Das ist die Entsiegelung, die komplette Entsiegelung der Innenstädte, der Städte, um die Verweildauer, Verweilqualität im Grünen mit Sportaktivitäten in den Innenstädten zu bringen, weil ich denke, dass eben diese Aspekte, wenn ich den Zauberstab hätte, dann diese Aspekte würden unsere Städte wirklich lebenswert und liebenswert machen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Zauberspruch, sage ich mal. Vielen Dank, liebe Barbara, für das Gespräch, für die ja sehr zukunftsorientierten Perspektiven. Ich fand es wahnsinnig spannend, dir zuzuhören und bis hoffentlich ganz bald.
Ja, ich freue mich auch. Danke euch. Auch spannende Themen und die werden mich jetzt noch beschäftigen. Auf jeden Fall nach dem Podcast. Vielen Dank euch.
Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.